schlecht. Nicht nur, dass sie ihn nie wieder danach zum Predigen eingeladen haben, sondern es läuft sogar so schlecht, dass sie ihn danach umbringen wollen. Sie sind so sauer, sind so enttäuscht, so angepisst, dass sie ihn umbringen wollen, am liebsten den Fels runterstürzen wollen. Das gelingt dann nicht. Und doch mal, allein das ist ja schon mal Grund, irgendwie mal hinzugucken, was hat er denn da eigentlich gepredigt und warum ist das vielleicht auch bei den Leuten so schlecht aufgestoßen. Und ich glaube, erstens, was ich sagen möchte, ist, dass es jetzt gar nicht so sehr an ihm lag, dass die Predigt einfach so schlecht war, sondern dass es an den Zuhörenden gelegen hat. Und dass das auch bis heute so ist, dass es manchmal sicher an dem Redner liegt, auf jeden Fall, das weiß ich auch, aber ganz häufig auch bei uns, bei den Zuhörenden, bei uns liegt, was in unseren Gedanken für Gedanken manchmal vorherrschen, für Filter, dass wir Dinge in den falschen Hals bekommen, irgendwie, dass es uns irgendwie provoziert, dass es unser Herz, unsere Gedanken einfach nicht offen dafür sind. Und ich wünsche mir, dass wenn wir gleich das ungefähr das lesen, was Jesus vorgelesen hat, dass wir irgendwie anders reagieren und irgendwie das so positiv aufnehmen. Und ein Punkt, warum das unter anderem so die Leute in den falschen Hals bekommen haben oder nicht richtig aufgenommen haben, liegt wahrscheinlich daran, dass sie alle Jesus kannten. Nazareth ist ein Dorf gewesen, ungefähr 3 Fußballfelder groß. Vielleicht 100 bis 200 Leute haben dort gelebt. Das heißt, jeder kannte jeden. Und alle kannten Jesus als kleinen Jungen, als Teenager. Und alle wundern sich über ihn, Mann, das ist doch der Zimmermann. Wir kennen doch seine Schwestern, wir kennen seine Brüder, das ist doch der Sohn von Josef. Und der macht jetzt hier einen auf dicke Hose, der macht jetzt hier einen auf Messias oder irgendwie so. Was gibt der an, was nimmt er sich raus? Das ist doch der kleine Jesus, den wir doch kennen. Und auch seine Schwächen vielleicht kennen. Und da, wo er vielleicht mal irgendwo als auf der Baustelle mal als Zimmermannslehrling großen Mist gemacht hat, der? Und Jesus geht auch, nachdem er das gelesen hat und nachdem er gepredigt hat, darauf ein und sagt, hey, ich weiß, was ihr denkt, ein Prophet gilt aber nun mal eigentlich nichts in seiner Heimatstadt. Ein Prophet im eigenen Land gilt nichts. Das ist heute eine Redewendung gewesen. Das ist ein Stück weit normal. Zum Beispiel, wenn eine Band hier auftritt, also unsere eigene Band, unsere eigenen Musiker, dann sind alle so ein bisschen, ja, also irgendwie, wir wissen das schon zu schätzen, aber manchmal, wenn die gleiche Band, unsere eigenen Leute woanders auftreten, dann werden die manchmal gefeiert. Das ist schon wieder abgerutscht, ne? Dann werden die manchmal abgefeiert, das ist irgendwie, da gibt es ganz viele lustige Geschichten. Ich erinnere mich an Schandpfahl, die in der Schweiz gespielt haben und dort irgendwie total gefeiert wurden, als so angesagteste Oi-Punk-Band aus Deutschland. Oder eine Band hier von uns, die spielen auf dem Nürburgring Eröffnungsfeier vor, was weiß ich, 1000 Leuten oder so. Oder Trafo, oder auch als Prediger erlebt man das. Man ist irgendwo woanders und irgendwie alle sind so, oh, das ist ja mal wirklich was. Der sagt, das ist ja richtig toll. Sagst du das gleiche zu Hause, dann sind alle so, naja, ist halt der Wolfgang. Weil ihr halt auch so natürlich auch die Schwächen kennt. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Und doch gibt es auch ein bisschen was, das ist auf der einen Seite normal, auf der anderen Seite gibt es auch etwas, wo wir so ein bisschen gegensteuern sollten. Und zwar in Bezug besonders für mich auf die Kinder, auf Jugendliche, die wir hier kennen, vielleicht schon seit ihrer Geburt. Wir alles so mitbekommen haben, wie sie aufgewachsen sind und dass wir in ihnen vielleicht nicht die Propheten von heute erkennen, weil wir sie kennen seit der Kindheit. Der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Und ich wünsche mir, dass wir da ein bisschen besser sind als die Zuhörer der Gemeinde damals in Nazareth, dass wir das erkennen. Dass wir in den Kindern, die Propheten von morgen,
in den Kindern, in den Jugendlichen, die Propheten von heute erkennen. Soll ich das andere Mikrofon nehmen, Thomas? Wir müssen über das Klebeband hier.
Also das wäre wirklich ein riesengroßer Traum, dass wir da einen anderen Blick dafür bekommen. Wenn die Kinder gleich von dem Kindergottesdienst runterkommen oder aus dem Move-Kurs, lasst uns dafür beten, dass wir einen anderen Blick auf sie haben. Und dass wir in ihnen vielleicht einen Blick entwickeln, dass wir die zukünftigen Gemeindeleiter, Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, Propheten, Prediger, Weltenveränderer sehen können. Und auch in den Jugendlichen und Kindern von heute das schon sehen, was Gott in ihnen sieht. Und nicht diesen Status haben, in der Heimatstadt, da gilt man halt nichts. Ich war vor anderthalb Jahren beim DTI-Festival, so einem Jugendfestival in England mit dabei. Und das war echt inspirierend. Und eine Sache, die mich total inspiriert hat, ist, dass auch viele Leute auch in meinem Alter dabei waren. Und die haben alle hinter den Kulissen gearbeitet, in der Küche, den Nachtdienst also da gemacht, Nachtwächter und Organisation, Geld gezählt und aufgebaut und so weiter. Und die ganzen jungen Leute waren eigentlich alle vorne in den sichtbaren Bereichen. Und die älteren Leute waren alle die Supporter eher im Background. Und auch das ist eine Sache, die für uns als Gemeinde in den nächsten Jahren oder jetzt schon in dieser Zeit irgendwie dran sein wird, dass wir noch mehr irgendwie in den Kindern sehen sollten, noch mehr irgendwie Supporter sein sollten, als sie es vielleicht jetzt schon sind. Und ich bin froh, dass wir das so viel sind, denn es ist ein Teil unserer Vision. Wir haben immer mal auch jetzt in dem Gemeindeentwicklungsprozess auch über das Thema Vision gesprochen und es ist gut, mal so sich nochmal vor Augen zu führen, woher kommen wir, was hat uns auch hierhin gebracht, mit welcher Vision sind wir unterwegs gewesen und was ist vielleicht auch davon auch so die Richtung, der rote Faden für die Zukunft. Und ein Dokument, was wir so geschrieben haben, ist die Satzung des Vereins. Und in dieser Satzung des Vereins hätte ich eine Bitte, dass ihr mal da ein paar Sätze mal auf die Leinwand bringt in der PowerPoint. Nochmal einen weiter. Nochmal einen weiter. Und in der Satzung steht, unser Gebet ist es, dass eine neue Bewegung unter jungen, ausgeflippten Leuten in ganz Deutschland entsteht. Oder an einer anderen Stelle in der Satzung heißt es, Schwerpunkt des Vereins ist die Arbeit von und für junge und jung gebliebene Menschen. Ein Verein wollen wir sein von jungen Menschen, die von Jesus Christus begeistert sind, die ihn lieben. Und ich glaube, es ist ein Schwerpunkt gewesen, ein Schwerpunkt aktuell bei uns in der Gemeinde. So viele Leute machen in den Kindergottesdiensten mit, im Move-Kurs mit, bei U21 mit, haben bei den Superhelden seinerzeit mitgemacht, Camp West gemacht, in Freizeiten hier und da mitgeholfen, machen Fahrdienste oder irgendwelche Special-Aktionen oder wo auch immer. Oh, ich wünsche uns das so sehr, dass wir nicht, ey, ist das nicht krass, das sind 100 bis 200 Seelendörfchen und aus diesem Dorf kommt die berühmteste Person aller Zeiten und sie erkennen nichts in ihm. Und vielleicht, natürlich wird jetzt sicher hier aus, vielleicht jetzt nicht bei uns irgendwie der nächste, irgendwie die bekannteste, die zweitbekannteste Person der Weltgeschichte hervorkommen und vielleicht auch nicht der nächste Martin Luther oder die nächste Mutter Teresa. Und trotzdem haben wir hier Kinder und Jugendliche mit Potenzial ohne Ende. Und ein großer Wunsch, lass es uns besser machen, einen anderen Blick dafür zu haben. Und dann fängt Jesus an zu predigen. Und er lässt sich die Schriftrolle von Jesaja bringen und liest daraus etwas vor. Und ich lese das mal nach dem Lukas-Evangelium vor. Das ist das dritte Buch des Neuen Testamentes, Kapitel 4. Und ich lese das mal nach der Schlachterübersetzung, weil die Schlachterübersetzung hat ein bisschen etwas ist ein bisschen anders als die anderen Bibelübersetzungen, die wir so haben. Die meisten Bibelübersetzungen, die wir haben, die gucken eher so, wenn es da irgendwie eine neue Handschrift gibt und dann ist da eine Passage, eventuell ein paar Worte nicht drin, die in den anderen ganzen Schriftpassagen, Schriftstücken, alten Schriftstücken drin sind, dann nehmen die das lieber raus. Also dass so ein paar Sätze oder Halbsätze mal vorsichtshalber gestrichen wurden aus der Bibel. Ein Beispiel, das berühmte Gebet Vater unser endet mit den Zeilen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Findet sich kaum noch in einer Bibel drin, weil das schon eine dieser Passagen ist, die mal gestrichen wurde. Ist jetzt nicht, wer weiß, wie viel Text. Und hier gibt es auf jeden Fall auch eine kleine Passage, die in vielen Bibelsetzungen mal rausgenommen wurde. Steht dann in so einer Fußnote, dass das in vielen Schriftstücken noch folgende Sache zu finden ist. Also, falls ihr irgendwie mitlesen und sagt, hey, das steht in meiner Bibel, steht das ein bisschen anders, dann liegt das da dran. Okay, es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufrollte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Und dann geht es weiter in so eine Diskussion. Und die Leute sind erstmal sehr provoziert, weil Jesus sagt: Heute ist das erfüllt in mir. Der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesandt, das und das zu tun. Und er zitiert hier die Stelle aus Jesaja oder zwei Stellen aus Jesaja, die auf den Messias, auf den Auserwählten Gottes hindeuten. Er sagt: Ich bin es. Und das provoziert die Leute total. Ich möchte gerne diesen Abschnitt mit euch nochmal ein bisschen durchgehen, weil ich glaube, hier sind ein paar Dinge drin, die so wertvoll sind, die so gut sind, und sie beschreiben den Grund, warum Jesus gekommen ist, was eigentlich seine Vision war, was sein Ziel war, seine Vorstellung von dem, warum der Geist Gottes auf ihn ist, warum er ihn gesandt hat, was er tun will. Und ich glaube, seine Vision sollte auch etwas mit unserer Vision zu tun haben. Und natürlich hat sie auch etwas mit unserer Vision zu tun, mit den Worten von Jesus. Der Geist Gottes ist auf ihm, um das und das zu tun. Und der Geist Gottes ist auf dir, damit du das und das tust. Der Geist Gottes ist auf uns, damit das passiert. Mal so die einzelnen Punkte. Ich habe die mal so ein bisschen mit so bunten Quadraten so hier versucht darzustellen. Könnt ihr die einmal einblätten? Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Das ist das, was Jesus tun will für dich. Er möchte, dass der Geist Gottes bei dir ist. Und dass er dich so gesalbt hat, ausgestattet hat, in diesen Status versetzt hat, folgende Dinge zu tun. Um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Wenn man sich das anschaut, die gute Botschaft, ist das so ein bisschen an der Stelle in den ursprünglichen Schriftart so eine militärische Siegesbotschaft. Die Botschaft: Ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Wir werden gewinnen. Wir haben gewonnen. So eine Botschaft, eine Botschaft des Gewinnens. Warren Buffett hat irgendwann mal, ist einer der reichsten Menschen der Welt, und wenn er nicht so viel Geld weggespendet hätte, dann wäre er jetzt auch immer noch der reichste Mann der Welt und reicher als Jeff Bezos und hier der Tesla-Mensch, wurde irgendwann mal in einem Interview vor Jahren gefragt, was seiner Meinung nach der größte Konflikt unserer Zeit ist. Und er sagte, seiner Meinung nach ist es der Krieg der Reichen gegen die Armen. Und wir Reichen haben ihn angefangen, und wir Reichen werden ihn gewinnen. Das sagte Warren Buffett. Und ich dachte mir, das sagt er so offen? Also das kann er ja denken, aber das so offen zu sagen? Krass. Und die Botschaft, von Jesus ist anders als die von Warren Buffett. Nicht ihr Reichen werdet gewinnen, sondern es ist eine gute Botschaft für die Armen. Und es ist gleichzeitig eine gute Botschaft für alle, die sich auf die Gewinnerseite stellen wollen. Die stellen sich auch ein Stück weit auf die Seite der Armen. Die stellen sich auf die Seite des Gewinners. Und stell dich auf die richtige Seite. Stell dich auf die Seite von Jesus und du wirst ein Gewinner sein. Wir werden gewinnen, auch gegen das Unrecht, was wir im Moment auf dieser Welt und in dieser Zeit jetzt erleben. Und das ist so der erste Punkt, gewinnen. Jesus möchte dich gewinnen, dass du auf seiner Seite stehst. Und ja, auf seiner Seite ist die Seite auch der Armen, ist auch die Seite, und es ist eine gute Nachricht für die Armen und es ist gleichzeitig auch eine schlechte Nachricht für die Reichen. Aber stell dich auf seine Seite und es ist eine gute Nachricht, auf der Gewinnerseite zu stehen. Geh gewinnen. Er möchte dich gewinnen, dass du auf seine Seite kommst. Das Zweite. Er ist gekommen, der Geist des Herrn ist auf Jesus und auch auf dir und auch auf uns, um zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind und den Unterdrückten, dass sie befreit werden. Wir sind hier Gemeinde und der Geist des Herrn ist hier und Jesus ist gekommen, damit dein zerbrochenes Herz heil werden kann. Vielleicht auch immer wieder heil werden muss, weil zu viele Dinge passieren, die unser Herz, die herzzerbrechend sind, die uns fertig machen, die unerklärlich sind, die schmerzhaft sind. Und dort, wo du unter Druck bist, wo du unterdrückt wirst von deinen Umständen, von Sucht, von sonst irgendwas, will Jesus befreien. Immer noch. Immer noch. Heute Morgen, und so sehr man das vielleicht auch manchmal denken kann, hier mit den Leuten, ja, die man so gut kennt und wo man auch so viele Schwächen kennt. Der Geist des Herrn ist hier, damit Leute, die so unter Druck sind, die sich so unterdrückt fühlen, befreit werden und dass dein Herz wieder heil werden kann. Wir haben das mal so ausgedrückt, dass wir ein Ort sein wollen, wo Menschen sich entwickeln können, groß werden können, heil werden können, sich selber entdecken können, lernen, wer sie wirklich sind. Ein E für Entwicklung. Der nächste Punkt, den Jesus hier anspricht. Warum ist er gekommen? Klick's bitte einmal weiter. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Gefangen zu sein, hängt ganz häufig mit Isolation zusammen. Nicht jeder ist im Gefängnis in einer Einzelzelle. Und doch, wenn, dann sind da wenige in einer Zelle. Man ist nicht mehr frei, man kann nicht rausgehen zu den Leuten, sich mit den Leuten treffen, mit denen man sich treffen möchte. Gefangen zu sein in unserer Zeit hat viel mit Einsamkeit zu tun. Diese Woche mit einigen Leuten gesprochen oder telefoniert, wo Einsamkeit so ein massives Problem ist, die vielleicht gerne heute Morgen hier wären, aber die es sich nicht trauen, die es nicht mehr schaffen, jemanden anzurufen. Leute, die allen Mut zusammennehmen, um 12 Uhr nachts aufzustehen und rauszugehen, um ein Bier zu trinken in der Kneipe. Und für die das die Riesen-Challenge ist, sich so zu überwinden, weil Einsamkeit so ein massives Ding geworden ist, so eine Macht hat, einsam zu sein, alleine zu sein. Jesus ist gekommen, der Geist Gottes ist hier auf uns, um die Gefangenen zu befreien, Freiheit zurückzuführen, auch hin zurück zu anderen Menschen. Wir haben das mal mit einem I ausgedrückt. Wir wollen Leute integrieren in eine Gemeinschaft. Und ich finde das irgendwie immer wieder eine Sache, die mich zu Tränen rührt, wenn das passiert. Und es passiert jede Woche, dass Leute zusammenkommen, die manchmal so unterschiedlich sind, die so andere Dinge erlebt haben und man merkt, hey, wir haben etwas, was uns so verbindet. Und können eine Gemeinschaft erleben, die der Hammer ist. Next Punkt. Der Geist des Herrn ist heute hier und er war auf Jesus da, damit die Blinden sehend werden. Jesus hat Leute buchstäblich geheilt und wir wünschen uns so viel davon, dass wir das auch hier erleben, dass Kranke gesund werden. Und gleichzeitig bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass es auch so ja, metaphorisch gemeint sein kann und auch zumindest genauso gilt, dass Blinde wieder sehen können. Und auch das ist so ein Punkt. Jesus wurde mal gefragt, ja Mann, irgendwie, wie machst du das? Und er sagte, ich kann eigentlich nur das machen, was ich gerade den Vater tun sehe. Und ich schätze mal, dass sich die Leute damals gefragt haben, wie auch ich mich eine Zeit lang gefragt habe, ja, wie geht denn das? Wie siehst du, was der Vater gerade tut? Also wie kannst du etwas sehen, was andere nicht sehen? Und tatsächlich, ich will jetzt hier nicht angeben, aber ich habe es ein Stück gelernt. Zu sehen, was der Vater gerade tut. Etwas zu sehen, das vielleicht andere nicht sehen. Und das war manchmal so, dass mir, keine Ahnung, mir irgendwie Dinge so ganz besonders auffallen, die mir sonst vielleicht nicht auffallen, wo man merkt, man irgendwo wird die Aufmerksamkeit auf irgendetwas gerichtet. Auf eine Person, auf einen Gedanken, auf ein Lied, auf irgendetwas, wo man merkt, da gehen die Gedanken hin. Es ist so ganz feinfühlig. Oder dass die Blinden sehen, dass wir wirklich die nächste Mutter Teresa, die zukünftigen Prediger oder in den Kindern sehen, wer braucht gerade mal irgendwie was Motivierendes gesagt, wer braucht gerade mal ein Kompliment. Und nicht nur die Kinder, auch alle ehemaligen Kinder. Brauchen wir doch auch meistens eine Quote von 10-1, wo Leute mal 10-mal was Nettes zu uns sagen, damit irgendwie das eine Fiese, was auch gesagt wird, irgendwie wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, sehen, lebendig werden, dass wir Gottes lebendiges Wirken hier erleben, dass die Blinden sehen und das Wunder passieren. Und last but not least, liest er aus Jesaja Folgendes. Einmal nochmal bitte weiterklicken. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Oder zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Das ist alle 50 Jahre, das war der Plan. Sie haben es eigentlich ehrlicherweise nie so richtig durchgezogen. Das ist in der Gesellschaft eigentlich der Plan war, dass Gott sagt, alle 50 Jahre soll es das Jahr des Herrn geben, das Jubeljahr des Herrn. Und dieses Jahr beinhaltete, so zumindest wirklich politisch gesehen, alle Schulden im Land sollten erlassen werden. Das heißt, wenn du wusstest, in einem Jahr ist das Jubeljahr des Herrn, dann konntest du auch gar nicht mehr so viel Kredit aufnehmen oder gar nicht mehr so viel Geld verleihen, weil du wusstest, in einem Jahr wird alles auf Null gesetzt. Alle, die ihren Grundbesitz verloren hatten, gingen die Grundbesitze wieder an die Familien zurück. Alle, die irgendwie sich als Sklaven verkaufen mussten, das war damals auch ein gesellschaftlich großes Problem, sind freigekommen. Das war der Gedanke. Und das hat natürlich nicht so richtig funktioniert und ihr könnt dreimal raten, an wem das wohl gelegen haben muss. Natürlich, die Schuldner, die hätten natürlich gerne das Jubeljahr des Herrn gehabt. Die, die als Sklaven waren, die hätten sich danach gesehnt, dass dieses Jubeljahr kommt. Und natürlich hat es an den Leuten, an den anderen Leuten gelegen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um das wieder durchzusetzen. Das Jubeljahr des Herrn. Dass Sklaven frei werden. Dass wir uns für die Leute engagieren, dafür kämpfen, weil es halt wirklich umkämpft ist, weil es nicht von alleine passiert, weil es so schwierig ist, weil es so Widerstand gibt. Macht mit, lass uns mithelfen. Der Geist des Herrn ist auf uns, damit wir das machen, was Jesus auch gemacht hat. Uns für andere Leute zu engagieren, deswegen haben wir dieses E hier gehabt. Und wir haben das mal gesagt, auch das passt ja relativ gut, weil wenn man die Buchstaben jetzt, die so einfach wahllos jetzt so quasi ausgesucht wurden, hat es ja das Akronym, Jesus wollte, dass es eine geile Gemeinde ist, ein geiler Ort ist, wo all diese Dinge passieren. Und sie sind total umkämpft. Johannes der Täufer war irgendwann im Gefängnis. Und als er im Gefängnis ist, vermutlich war er auch sehr viel alleine, sehr isoliert. Und er hat Zweifel, weil das, was er gerade erlebt hat, war Isolation, war nicht Freiheit, war einfach total bitter und er zweifelt an Jesus und denkt sich, oh Mann, ist das wirklich, ist Jesus wirklich der, der kommen sollte? Ist er wirklich der Auserwählte? Und er schickt welche von seinen Leuten zu Jesus mit der Frage, Jesus, Johannes der Täufer lässt sich fragen, bist du wirklich der Messias, auf den wir warten müssen oder müssen wir auf jemand anders warten? Und Jesus zitiert hier eigentlich genau wieder die Jesaja-Stellen, aber er lässt ein bisschen etwas weg. Er sagt ihm, geht zurück zu Johannes und sagt ihm, was er hier erlebt. Sagt ihm das blinde Sehen, das lahme Gehen, dass Leute geheilt werden und dass den Armen die frohe Botschaft verkündet wird. Und er lässt diese eine Stelle weg, dass die Gefangenen in Freiheit geführt werden. Das ist ein bisschen das, was sicher Johannes in der Situation sich eigentlich am meisten für sein eigenes Leben gewünscht hätte. Warum? Ich bin jetzt hier im Knast und kann nicht Jesus mich irgendwie hier befreien? Kann er nicht mich hier irgendwie rausholen? Und ich erlebe das gerade nicht. Das passiert gerade nicht. Und auch das ist so ein Punkt, ich will es einfach mal so gesagt haben, dass es auch in dieser Zeit ganz häufig so ist. Wir sehen Dinge, die passieren, hören Dinge, die passieren und sehen aber auch gleichzeitig Dinge, die nicht passieren. Wir sehen bei Leuten, die gesund werden. Und manchmal werden hier Geschichten erzählt, oh Mann, und dann hatte ich 500 Euro im Briefkasten. Und ich habe gebetet, Herr, versorge uns, ich hätte 500 Euro im Briefkasten. Und der andere hätte sich so gewünscht, dass er mal 500 Euro im Briefkasten hätte, als er mit seinen Schulden nicht mehr wusste, wohin. Der eine hat Gesundheit erlebt, die nach dem Gebet passiert ist, und andere haben das nicht erlebt. Die einen haben Freiheit erlebt und haben dort überwunden, die anderen nicht. Es ist irgendwie so beides im Raum. Und das war bei Johannes der Täufer auch so. Und Jesus sagt, berichte ihm, was du siehst. Und sagt, das und das und das und das passiert alles. Vor anderthalb Jahren habe ich irgendwie auch so ein bisschen so, ja, eine kleine Kirchenkrise, Gemeindekrise gehabt. Also jetzt nicht mit euch oder mit uns, sondern irgendwie zu viel schlechte Nachrichten, was so überall in Kirchen auch manchmal an Pleiten, Pech und Pannen passiert. Und irgendwie, ach, das kann einen ja auch echt runterziehen. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Ich hoffe, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Aber manchmal, dann hört man diese schlechten Nachrichten und ich habe gedacht, oh Mann, das ist ja schrecklich. Was läuft hier schief? Warum passieren so viele gute Dinge, die eigentlich passieren sollten, nicht? Und dafür schlechte Dinge. Und Jesus hat unten auch auf diesem Jugendfestival meinen Blick wieder darauf geführt. Guck dir an, was passiert. Und ich habe gesehen, wie Leute sich leidenschaftlich für andere Menschen einsetzen. Wie Leute ihre Freizeit opfern und auf dem Festival in der Küche arbeiten oder als Nachtwächter dort übers Gelände gehen, die auch mit ihrem Wohnmobil irgendwo unterwegs sein könnten oder sonst irgendwas. Guck, was passiert. Leute, Jugendliche beten für ihre Jugendleiter. So viele Dinge, die richtig gut passieren. Und das ist auch immer einer der Gründe, warum wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, weil wir darauf den Fokus setzen, was alles davon schon passiert. Und gleichzeitig auch mitleiden mit all den Dingen, die nicht passieren. Beides ist im Raum. Und doch ist es auch gut, den Fokus darauf zu legen und für das andere weiter zu kämpfen, dass es passiert. Johannes, kommst du nach vorne? Sorry, es ist etwas länger gewesen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und ich bitte dich darum, dass wir jetzt diese, keine Ahnung, Viertelstunde, die wir jetzt hier noch haben, 20 Minuten, dass du wirkst. Und ich danke dir für alle Krankheiten, die geheilt wurden. Ich danke dir für alle zerbrochenen Herzen, die gesünder geworden sind. Ich danke dir für alle Menschen, die frei geworden sind, die in Gemeinschaft gekommen sind, raus aus dieser verfluchten Einsamkeit, hin in gute menschliche Beziehungen. Ich danke dir für alle, die kämpfen für deine Sache. Danke für alle, die kämpfen für die Armen. Danke für alle, die sich dir anschließen und auf deine Gewinnerseite sich stellen, auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre deine Seite die Verliererseite, weil so viele Verlierer sich dir anschließen.